Lilly. Ja, erst einmal einen schönen guten Abend. Ich freue mich und kann das auch gleich für Johannes mitsagen, dass es einfach schön ist, hierher zu kommen. Und ich fühle mich wirklich gesegnet durch den Anfang. Die Lieder und was wir schon gehört haben. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach weiterhin so froh das Wort hier verkündigt. Ihr lebt in Wächtersbach und wenn ihr jetzt in Haiti wärt, da würden die Leute stehen bis auf die Straße nach oben und nach unten, weil sie sich wirklich sehr freuen würden, dass hier das Wort verkündet wird und so schön gesungen wird. Aber so ist es. In Deutschland, da muss man suchen und in Haiti, da kommen die Leute gelaufen und es ist enorm. Ich meine, das ist vielleicht das, was ich heute zuallererst sagen möchte. Wenn jemand hier einen Rundbrief von uns bekommt, da haben wir das auch gerade erwähnt, dass Haiti nach wie vor ein so offenes Land ist für Gottes Wort. Also das ist enorm. Die Leute wollen mit der Bibel leben, viele. Nicht alle, aber viele. Und die Kirchen sind voll, besonders in den Städten, wo eben halt sehr viele Leute in die Gemeinde kommen. Und da hat man dann zwei Gottesdienste gemacht. Der erste, der beginnt um 6 Uhr morgens. Und wenn man da nicht wirklich um 6 Uhr da ist, dann muss man sich besser seinen Stuhl mitbringen, damit man im Hof sitzen kann. Und in der Kirche, da wo wir wohnen, das ist keine riesengroße Stadt, aber da gibt es 3 Gemeinden und die eine, wo wir meistens hingehen, ist vielleicht die älteste und größte auch, aber da gibt es 1500 beim ersten Gottesdienst und dann anschließend noch einmal 600-700. Die Leute kommen. Und wisst ihr, ihr könnt besonders beten für die Ausbildung von Gemeindeleitern oder solche, die Kinderarbeit tun wollen. Da ist viel mehr Zulauf, als man eigentlich ausgebildet. Man kann nicht schnell genug die Leute ausbilden, die benötigt werden. Das kann man wirklich sagen. Ich möchte jetzt nur mal eins noch ein bisschen erklären. Vor ungefähr 10 Jahren wurde in der Slum-Gegend von Lekai, das ist die Stadt, wo wir wohnen, ein Kindergottesdienst begonnen. Und zwar unter einem großen Baum, wie das meistens so beginnt. Die Jugend aus einer Gemeinde, also die haitianische Jugend aus einer Gemeinde nahe, da wo wir wohnen, die sind sehr früh aufgestanden, morgens 4 Uhr oder so, und haben in großen Töpfen Reis gekocht mit Bohnen, weil das Kinder sind, die kommen hungrig und da wollte die Jugend was für sie tun. Das ging ein paar Jahre und dann wurden es immer mehr Kinder und da konnte man das nicht mehr kochen und da hat man eben so Beutel bekommen, da ist alles drin, Bohnen und Reis und alles, was so gut ist für eine Mahlzeit und das kriegt jetzt jedes Kind mit. Das wächst kontinuierlich. Im vergangenen Jahr, ich muss noch sagen, dann wurde eine Halle gebaut und um diese Halle, ums Gelände eine Mauer, damit man einfach auch ein bisschen Ordnung und ja, Ruhe haben. Ruhe kann man nicht sagen, wenn 1500 Kinder zusammen sind.
Kontrolle,
ja. Da sind wir immer wieder total überwältigt. Wenn diese vielen Kinder, und die sollen alle nicht älter sein als 13, eigentlich sollten sie doch ein bisschen älter sein als 3, aber da kommen 3-Jährige, die schleppen ihr kleines, neugeborenes Geschwisterchen auch noch mit an, weil das dann auch noch ein Beutelchen Reis bekommt am Ende. Und naja, also das ist ein Erlebnis. Ich würde euch wünschen, dass ihr das mal miterleben könntet. Ihr seid eingeladen dazu. Besucht uns mal. ja, jetzt an Weihnachten, da wurden ganz kleine Geschenke ausgeteilt Und da wurden 254 kleine Geschenke weitergegeben. 2054. Also so viele Kinder waren da zusammen. Aber jetzt wachsen die raus aus der Kinderstunde und jetzt müsste für die Jugend was da sein und dann für die Erwachsenen. Aber es gibt einfach nicht die Anzahl von ausgebildeten Leuten, die das in die Hand nehmen können. Das ist wirklich ein ganz großes Gebetsanliegen. Das möchte ich hier gerne weiter sagen. Vielleicht etwas noch. Unser Gemeindeverband, unter dem wir arbeiten, der besteht aus ungefähr knapp 500 Kirchen. Da gab es eine Kinderarbeit und die wurde von einer Deutschen weitergeführt, gibt es schon seit 60 Jahren ungefähr. Aber die Susanne ist vor 2 Jahren endgültig in Ruhestand gegangen. Und da gibt es gut ausgebildete Mitarbeiter, haitianische. Aber da müsste trotzdem noch Hilfe da sein für die Koordination, für die Administration. Es hätte noch ein bisschen länger dauern müssen, bevor die Susanne wegging. Das möchte ich hier auch nennen. Wir beten wirklich darum, dass Gott jemand schickt. Und zwar deshalb, weil in unserem Gemeindeverband, abgesehen von dieser großen Sonntagsschule, es gehört auch mit dazu, ist es effektivste Sommerferien, Bibelschulen durchzuführen. Und das wird verstreut im Südwesten Haitis getan, da wo unser Verband Gemeinden hat. Aber dazu muss gutes Material ausgearbeitet werden. Und zwar ungefähr für 40, 45 Distrikte. Und dazu muss ein Team im Frühjahr in die Distrikte gehen und erzählen, zeigen, wie dieses Material verwendet werden soll. Und jeder, der eine Ferienbibelschule durchführen möchte, ist natürlich eingeladen zu kommen. So, und das ist sehr, sehr schwierig jetzt. Die Susanne ist nicht mehr da. Ihr uraltes Auto funktioniert nicht mehr gut. Und die müssen in entlegene Gegenden kommen, um das zu machen. Aber in dieser Ferienbibelschule kommen sehr, sehr viele Kinder zum Glauben, wirklich zum Glauben und bleiben dabei. Wenn wir im Centre Lumière oder Johannes in der Bibelschule die neuen Studenten fragt, die geben dann meistens ein Zeugnis am Anfang, wie sie zum Glauben kamen, dann waren ganz viele davon durch diese Ferienbibelschulen zum allerersten Mal angesprochen. Und auch haben wirklich Jesus aufgenommen. Wir beten sehr dafür. Gott hat hier und da während des Sommers, wo wir hier sind, jemand hier und da angesprochen und jetzt betet mit, dass da Gott Herzen erwärmt und ermutigt zu kommen, um eben halt gerade auf diesem Gebiet sich mit einzubringen. Was wir jetzt persönlich machen, Johannes ist sonntags, könnte jeden Sonntag predigen, auf alle Fälle hat er die Einladungen dazu. Ansonsten sind wir jetzt, weil wir ja schon so lange da sind, oft werden wir gefragt, wenn neue Leute kommen, Einweisungen zu geben oder hier und da müssen Dinge zwischen unserem Gemeindeverband und Missionaren geklärt werden und dann, oder jemand kann noch nicht genügend kreolisch und dann werden wir immer wieder dazu gebeten. Ansonsten ist mehr meine Sache jetzt, Kindern des also Geschwister hier in Deutschland versorgen uns mit Geld, um Kindern die Schule zu bezahlen. Und das beginnt gerade jetzt wieder, im September geht das los und wenn wir jetzt hinkommen, dann gehen wir an die Schulen und bezahlen das, was notwendig ist für dieses vor uns liegende Jahr. Und vieles mehr. Wir haben sehr, sehr viele, wie sagt man da, Hospitality, also laden Leute ein, wenn neue kommen oder Teams oder was immer ist. Das macht Freude und wir sind dankbar. Jetzt möchte ich damit aufhören, dass es nicht zu lang wird. Möchte euch ermutigen, dass ihr so treu weitermacht, wie das hier geschieht. Wir sind immer wieder beeindruckt und freuen uns zu kommen. Übrigens haben wir den ganzen Anfang ja so mitgekriegt. Seit 1978 kennen wir die Kesslers und seit der Zeit sehen wir uns wahrscheinlich jedes Jahr, wenn wir da sind. Gut, Gott segne euch ganz reich.
Vielen Dank, Luise. Was jetzt nicht gesagt wurde, ist, dass Sie letztes ein Haus gebaut haben für behinderte Mädchen.
Drei.
Also für Frauen oder junge Mädchen, die im Rollstuhl sitzen oder ein Bein verloren haben durch den Erdbeben, also die versorgen sie auch. Ja, ich dachte mir, bei 40 Jahren, da hat man schöne Momente erlebt, aber auch ganz gefährliche, kritische Umstände. Und ich habe den Johannes gebeten, erzähl doch mal, bevor du anfängst zu predigen, zwei, drei Dinge, wo ihr besonders Gott erlebt habt. Johannes.
Ja, das könnte lange werden. Oh, Entschuldigung. Aber ich will mich kurz fassen darüber, denn wir wollen ja auch noch auf Gottes Wort hören. Aber es ist ja schon interessant, oft sehen wir Gott, wir singen, wie groß ist unser Gott. Und in der Predigt wird das auch noch kommen, dass, wie wird uns Gott vorgestellt, das ist ja, das kann man ja gar nicht erfassen. Aber ich will heute mal von etwas reden. Wisst ihr, dass Gott auf Millimeter genau arbeitet? Wisst ihr, dass Gott auf Bruchteile von Sekunden achtet in unserem Leben? Wir fuhren einmal von Port-au-Prince, hatten viele Einkäufe gemacht, sodass der Nebensitz, wo normalerweise Luise sitzt, da waren irgendwelche, ich weiß nicht, ob es lange Stoffballen drin waren oder was es war, da war kein Platz, also Luise saß genau hinter mir in der zweiten Bank im Auto. Wir, nach langem anstrengendem Einkauf, sind wir dann gefahren. Die Straße war damals, bevor wir Port-au-Prince verlassen haben, die war noch nicht befestigt, es war sehr, sehr staubig, Steine. Und auf jeden Fall, wir fuhren, dann war ein großer Lastwagen vor uns, der uns total eingestaubt hat. Also es war ein gutes Auto, wir fuhren in einem sehr guten Auto, was wir vor vielen Jahren mal zur Verfügung gestellt bekamen, ein Mercedes G-Modell. Und ich habe gesagt, so nichts wie rum um den Lastwagen. Und wie ich sie ansetze, um den zu überholen, steht neben am Rand ein Mann. Na gut, viele Männer stehen neben am Rand, aber der war splitternackt, der hatte nichts an. Aber er hatte in seiner Hand einen Stein, so groß wie meine Hand. Und in dem Moment, wo wir am vorbeifuhren am Auto, da holt er aus und schmeißt das Auto gegen unser Auto. Es hat einen Schlag. Weil? Seitlich gegen das Auto, ja, nicht vorne. Weil? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Wenn ich dummes Zeug rede. Stein aufs Auto. Ich habe gesagt, Luise, ist was kaputt gegangen? Ich habe es nicht splittern hören, also Scheiben waren nicht kaputt. Und wir fuhren dann schnell weiter, haben nicht angehalten, fuhren weiter. Was den Mann bewogen hatte, war er betrunken? Vielleicht. War er irgendwie besessen? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, das war der Fall. Wir kamen nach Hause, es war dann mittlerweile dunkel geworden, viele Stunden Fahrt. Und ich habe geguckt, ich habe nichts gesehen, was irgendwo kaputt gegangen wäre im Auto. Also keine große Beule drin irgendwo. Und wir sind dann ins Bett gegangen. Am nächsten Morgen hat unser guter Gabriel gesehen, wie dreckig das Auto war, hat angefangen, uns zu waschen. Und auf einmal kommt er rein und sagt, Pastor Schuh, so nennen Sie mich da, Pastor Schuh, komm raus. Und dann ging er raus und auf der Fahrerseite, an dem Holm, der die Vorder- und Hintertür trennt, war ein Platz eingedrückt, Und das ist ja schweres Material. Der Mercedes ist schon sehr stabil gebaut gewesen. Also hat das da eingeschlagen. Gut, Zufall. Ich sagte Sekunden oder Zentimeter oder Millimeter. Gott berechnet das. Wir saßen ja auch beide auf der Seite, beide mit unserem Kopf nah an der Scheibe. Wenn der Stein ein bisschen früher geworfen worden wäre oder ich wäre ein bisschen schneller gefahren oder irgendeine kleine Verschiebung, dann hätte der entweder mich am Kopf getroffen oder die Luisa am Kopf getroffen. Dann wäre heute vielleicht nur noch einer von uns beiden hier. Denn das war ein Brocken von Stein, ich habe das ja gesehen, und der hat solch eine Delle da hinterlassen am Auto, ja. Und da haben wir also wieder gesagt, also gut, es passieren Unglücke, auch Christen verunglücken, das gibt es ja, aber in diesem Falle hat Gott es für richtig gehalten und hat Millimeter berechnet, Sekunden, Bruchteile von Sekunden berechnet. Hätte ja ein bisschen schneller fahren können, dann wäre ich aus der Zone heraus gewesen und es hätte die Luise getroffen oder umgedreht, langsamer gefahren. Auf jeden Fall, das war also ein Erlebnis, was uns, und ein ähnliches Erlebnis, auch wieder um Zeit. Wir fuhren eines Tages nach Port-au-Prince, weil ein gewisser Koffer nicht angekommen war. Und wir saßen da, warteten, ja, die Zollbeamten, die kommen erst um 10. Okay, es wurde 10, es wurde 11, es wurde 12, also endlich kam jemand, wir bekamen unseren Koffer. Also das war ein junger Mann, der mit uns zusammenarbeitet bei unserem Haus. Und haben den Koffer bekommen, dann fuhren wir zurück und waren ein bisschen sauer, die ganze Zeit hier gewartet und gewartet und so weiter. Wir fuhren dann nach Hause und kurz, also ungefähr eine Dreiviertelstunde, bevor wir zu uns nach Hause kommen, ist ein Gelände, auf dem die Mission ein Haus hat. Ein kleines Häuschen, wir wollten mal gucken, wie ist alles in Ordnung da, haben angehalten, haben da oben mal nachgeschaut, ist auch das Gelände in Ordnung, ist nichts. Und während wir dort oben sind, in dem Moment macht es einen Schlag unten auf der Straße. Und wir haben gesagt, naja, Dinge passieren ja. Und da hat in dem Moment, also und ganz kurz kommt ein Wächter, der mit dem Gelände zu tun hat, kam, sagt, komm her, Missionar, da ist ein Missionar, der ist verunglückt. Wir kamen runter und da war eine junge Familie mit drei Kindern in einem kleinen Pickup, den sie gerade gekauft hatten, eine deutsche Familie. Und das Auto stand schräg auf der linken Seite, das Vorderteil total eingefahren. Dann sahen wir auf der anderen Seite jemand liegen und ein Stückchen weiter lag der Lastwagen, der sie angefahren hatte, der lag am Meer unten, hat sich überschlagen und lag da unten. Ja. Wir haben dann erfahren, was da geschehen ist, aber gut, das war eine junge Familie, die waren erst ganz kurz in Haiti und nicht lange Zeit in Haiti. Und wir konnten sie dann gleich nehmen, ausladen, sie konnten in unser Auto und haben sie dann später dann auch nach Hause gebracht. Und dann kamen die offiziellen Leute natürlich bei dem Unfall. Da war ein junger Mann totgefahren worden von dem Lastwagen, der die da falsch überholt hat. Und alles diese Dinge, ja, ich habe mich geärgert, wie ich in Port-au-Prince war, dass Gott die Koffer nicht hat schneller raus und sie schneller gegeben. Hätten wir die Koffer jetzt gleich bekommen, dann wären wir schon längst zu Hause gewesen, wie das passiert ist. Und so haben wir immer wieder erlebt. Wir haben ja auch mal einen Überfall an unser Haus gehabt, wo Leute kamen und haben unseren Hund erschossen und wollten dann von uns Geld haben und so weiter. Das sind alles Dinge, es würde viel zu lange sein, wenn man das alles erzählen würde. Aber dass man erlebt, wie wunderbar Gott auch führt. Wir haben machen gerade ein Studium, Luisa und ich, in unserer stillen Zeit, über das Reden Gottes und über die Zeit, die Gott, wie Gott das Leben von uns ordnet, auch am Bild von Josef, wo so viele Dinge in Josefs Leben waren, wo er sich fragen musste, wie kann Gott mit mir sein? von meinen Brüdern verkauft, von in Sklaverei fälschlich angeklagt, vergessen im Gefängnis und so weiter. Aber warum? Er ist dann zu der Zeit von Gott in seine Aufgabe genommen, musste aber lange Zeit warten dafür. Ja? Und so ist es in unserem Leben auch, dass wir oft Dinge, die uns geschehen, die gefallen uns nicht. Das ist nichts, was man sich wünscht, aber es sind Dinge, die, in denen Gott uns vorbereitet, auch für das, was wir tun. Das sind die außergewöhnlichen Dinge, die einem so ab und zu in Haiti passieren. Aber für uns, wenn wir zurückschauen, und das ist ja eine, ich will es mal so sagen, vorsichtig sagen, weil ein Segen des Älterwerdens, dass man zurückschauen kann. Also es gibt viele Dinge, die nicht so sehr zu dem positiven Segen zugeordnet, wenn man älter wird, das weiß ich. Wir stehen auch in dem Alter, wo wir das erleben. Aber wir können zurückschauen und die Hand Gottes sehen und bestätigen, das ist unser Gott. Das hat er getan. Nicht nur das hoffe ich, dass er es vielleicht tut, aber er hat es getan. Und das zu bezeugen und sich darüber zu freuen und das auch weiterzugeben, das wollen wir gerne tun. So, wie viele Minuten habe ich noch übrig? Viertelstunde? 20 Minuten? Okay. Also ich will nämlich über ein ganzes Kapitel heute Abend sprechen, ein langes Kapitel dazu noch. Wo ist meine Bibel, Luise? Jesaja 40. Ich werde keine Auslegung machen. Wir wollen das ganze Kapitel lesen. Ein wunderbares Kapitel. Das Trostbuch des Alten Testamentes. Wer mal den Messias von Händel gehört hat, der weiß, dass lange Passagen aus diesem bestimmten Kapitel in diesem wunderbaren Oratorium mitverarbeitet wurden. Also einige Kommentare, verschiedene Verse wollen wir betrachten und einige persönliche auch Beispiele und Anwendungen machen. Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich. Predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat und ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Gott beginnt mit Trost. Mit dem sagt, noch kurz zu sagen, Jesaja hat eine Schau von dem, was Gott in mehr als 70 Jahren in der Zukunft tun würde. Das war noch nicht geschehen, was er Jesaja geschaut hat. Als die Kinder Israel wieder zurückgeführt wurden, nachdem sie ins Exil nach Babylon geführt wurden. Und er sagt, die Zeit kommt, da ist eure Schuld vergeben, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn. Vergebung, Freundlichkeit, Strafe beendet, Schuld gesühnt. Etwas, was mich bei diesen ersten Versen beeindruckt hat oder worauf ich gestoßen bin, wir reden ja oft von der Hand des Herrn. Ältere unter uns vielleicht, ich weiß es nicht, sind vielleicht noch daran erinnert, es gab mal eine wunderschöne Plastik von einer Dorothea Steigerwald, glaube ich, mit dieser großen Hand und darin ein kleines Kind geborgen, so eine Tonplastik war das, ja, hat man manchmal verschenkt als Trost, Ermutigung und so weiter. Und in der Hand, wir sind in der Hand Gottes geborgen. Wir können nicht tiefer fallen als in die Arme Gottes, in die Hände. Oft, ich verwende das auch, wenn ich Leute ermutigen will, dann rede ich von der guten Hand Gottes, die über uns ist, ja. Aber die Hand Gottes hat auch eine andere Seite. Und das musste er, da hat Jesaja, der Gott nochmal durch Jesaja die Kinder Israel daran erinnert. Was sagt er hier? Sie haben doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn. Die Hand des Herrn ist eine Hand für den, der ihr folgen will, eine Segenshand. Aber der, der ihr der Hand Gottes widersteht, kann es eine harte Hand sein. Und Israel wurde ja ins Exil geführt, weil sie die Gottesgebote nicht gehalten haben. Besonders der Sabbat war nicht gehalten worden, die Sabbatjahre waren nicht gehalten worden. Da sagte er, 70 Jahre werdet ihr dorthin gehen, bis die Sabbate erfüllt sind, die ihr versäumt habt. Gott hat ihnen aus der Hand des Herrn. Im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 6 und in Kapitel 10, Vers 31, zwei Verse aus dem Hebräerbrief, um sie richtig zu lesen, wer sie direkt, da heißt es, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Die Hand des Herrn kann schlagen, aber sie schlägt nicht im Hass. Sie schlägt den Gläubigen nicht in Bezug auf Ablehnung, sondern sie schlägt ihn, um ihn zu warnen. Wie ein Kind auch gezüchtigt werden kann, in Deutschland darf man das nicht mehr machen, in Haiti gibt es das noch, aber dann das Schlagen ist, wir singen ja auch das Lied, und hat seine Hand uns geschlagen, so hatte er dennoch uns lieb. Und gab es auch Lasten zu tragen, die Zukunft der Herrlichkeit blieb. Gott schlägt uns nicht, um uns wegzujagen oder zu verdammen, sondern um uns zu züchtigen. Und dann heißt es, und wer eben sich nicht züchtigen lässt, da ist der Hebräer eine ganz ernste Aussage, das heißt, es ist schrecklich, was ist schrecklich? In die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das war hier aus der Hand des Herrn. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht der Steppe eine ebene Bahn, unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade sein, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Das ist diese Passage, die oft ja auch verwendet wird, oder in allen vier Evangelien wird sie verwendet, als Johannes der Täufer seinen Dienst antrat. Der Wegbereiter des Herrn macht dem Herrn eine ebene Bahn. Das ist ja auch der Auftrag, den wir heute haben, eine Bahn zu machen, dass Gottes Wort gehört wird, dass seine Botschaft zu den Menschen kommt. Denn, wie es heißt, eine ebene Bahn, es hat mich erinnert, dass Jesus ja von sich gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg, der gebahnt werden soll, ist nicht irgendein Weg, irgendeine Lehre, irgendeine Religion, sondern der Weg ist, dass wir mit einer Person, die gesagt hat, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, außer der diesen Weg betritt. Und das ist der Weg, der hier gebahnt wird. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und seine Güte ist wie die Blume auf dem Felde. Gras verdorrt, Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Was vergeht und was bleibt? Und zusammenfassend könnte man sagen, alles, was durch Gottes Wort bewirkt wird, ob es Veränderung in unserem eigenen Leben ist, ob es das ist, was wir weitergeben an Gottes Wort, was andere Menschen annehmen, wenn das Wort Gestalt wird, das ist, was bleibt. Wir können nichts von den Gütern dieser Erde herüber retten in die Ewigkeit, das geht nicht. Aber was durch das Wort Gottes bewirkt wird, das bleibt in Ewigkeit. das vergeht nicht. Das ist ja auch etwas, was Jesus selber gesagt hat im Lukas-Evangelium, hat er genau diese Worte gebraucht. Himmel und Erde werden vergehen. So herrlich wie der Himmel ist, so herrlich wie das Firmament ist, so herrlich wie die Erde sein kann, es wird alles einmal vergehen. Aber Gottes Wort bleibt. Das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Und dann setzt es hier ein, ab Vers 9, ein Jubelruf. Du Zion, du Freudenbotin, steig hinauf auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin. Erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, das ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das sind wunderbare Trostworte. Ja? Wir sehen hier, der Herr kommt, das heißt es hier, der Herr kommt gewaltig. Was er sich vorgenommen hat, das wird er vollenden. Was mich so beeindruckt hat bei diesem Vers und ermutigt hat, war, siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Es könnte sein, dass auch Paulus daran gedacht hat, wie er das Bild im 2. Korintherbrief geschrieben hat, wo er sagt, wir ziehen in einem Siegeszug mit Christus, in einer, ja man kann sagen, Parade, wie ein ein Heerführer, der nach errungenem Sieg einzieht durch den Triumphbogen. Und alles, was er sich erworben hat, da gehen mit ihm seine Soldaten, die gekämpft haben, da gehen mit ihm alle Gefangenen, die er gemacht hat, da gehen alles, was er gewonnen hat an Gut, das wird alles mitgeführt und dargestellt. Gut, für uns heute, wenn Christus uns mit sich führt, dann ist das für uns, mich hat getröstet, weil, wie er es gesagt hat, was er gewann, was er sich erwarb, das ist bei ihm. Die Frage ist, haben wir uns von Christus gewinnen lassen? Haben wir uns ihm anvertraut? Haben wir uns ihm anvertraut? Gehören wir zu denen, die von Christus ergriffen sind? Ich meine, Paulus sagt es auf einmal im Philipperbrief, sagt er, ich strecke mich aus, ich laufe den in dem Lauf, ich bin in dem Kampf, ich will es erreichen, auf dass ich es doch ergreife. Und dann sagt er auf einmal, hält er inne und sagt, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber viel wichtiger ist, dass ich von Christus ergriffen bin, dass er mich ergriffen hat. Und wenn Christus uns ergriffen hat, er führt alles, was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das ist das Siegeselement, aber dann kommt noch ein ganz anderes, da kommt noch ein ganz anderer Aspekt hier mit rein. Der nächste Vers heißt, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe behutsam führen. Es ist nicht nur Siegeszug und Parade, sondern es ist eben auch ein ganz gezieltes Führen, wo der Hirte auf jedes einzelne seiner Schafe eingeht und sie mit in Behutsamkeit führt. Das ist ein wunderbares Bild, also diese beiden von der Macht und Stärke und auch von der Liebe und der Zuwendung. Und dann das nächste ist, die nächsten Verse 12 bis 20, das ist etwas, was wunderbar ist. Das ist etwas, was wir auch im Lied zum Anfang besungen haben. Wie groß ist unser Gott? Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer macht das? Gut, die Aussage ist, das ist unser Gott. Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und der Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Niemand. Unser Gott. Wir hatten in diesem Sommer die Gelegenheit, kurz in der Schweiz zu sein. Und ich wollte immer mal das Matterhorn sehen. Ich weiß nicht, wer schon mal das Matterhorn gesehen hat, diesen wunderbaren spitzen Kegel da, das Berg, ja. Und ich habe mir so vorgestellt, so Gott, jetzt möchte ich mal fragen, wie viel wiegt das Matterhorn? Dann würde Gott sagen, okay, so und so viel, könnte er sagen, ja. Oder was weiß ich, der Kilimanjaro oder der Fujiyama oder der Mount Everest, das spielt keine Rolle. Gott, er versucht ja Bilder zu gebrauchen, von der Größe und von der Macht. Sagt, wie viele Kubikmeter Wasser sind im Meer? Ja, Gott schöpft dann mal raus und sagt, ich kann euch sagen, wie viel das ist. Gott ist der, der alles in der Kontrolle hat. Und dann sagt er hier, wie groß ist unser Gott? Ja, schau die Natur an und dann wirst du es sehen. Die Weisheit in der Schöpfung, die Weite, das Universum, das Erdreich. Und dann sagt er als nächstes, seht die Völker an. Ab Vers 15, sieh die Völker, mächtige Völker, mit großer Gewalt, mit mächtigen Armeen und was immer dran ist. Sieh die Völker, sie sind geachtet, wie ein Tropfen, der am Eimer bleibt, wenn man ihn ausschüttet. Da hängt noch so ein Tropfen dran. Wie ein Sandkorn auf der Waage und die Inseln sind wie ein Stäublein gegenüber unserem Gott. Und dann sagt er, der Libanon wäre zu wenig. Das ist also die Völker, die Assyrer, die Babylonier, die Perser, später dann die Griechen und die Römer und dann alle großen Weltreiche bis zu unseren Machtblöcken, die wir hier haben, wenn wir sie mit unserem Gott vergleichen wollen, dann sind sie Stäublein. Nichtig. Gott wird einmal diese Erde und auch alle Völker zu dem Ziel bringen, wo er sie haben will. Ich könnte da manches aus, wenn man schon so lange lebt, wie wir auch gelebt haben und viele von euch auch. Wir haben ja manche der Reiche gesehen zu meiner Jugendzeit und wie ich in der Ausbildung war. Da wurden wir ja hier in Europa von der Vernichtung bewahrt durch ein Kürzel MAD. Wer Englisch weiß, der weiß, was das heißt. MAD. Aber das heißt abgekürzt Mutually Assured Destruction. Das heißt gegenseitig garantierte Vernichtung. Die Russen haben gesagt, ihr schießt eine Rakete auf uns. Kriegt ihr, bevor die Rakete landet, kriegt ihr so viele Raketen zurück, dass ihr alle vernichtet werdet. Das war das, was uns damals hier in Europa in der Balance hielt. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, in 25 Jahren gibt es die Sowjetunion nicht mehr, da hätte ich gesagt, naja du, ich glaube, bei dir tickt es nicht ganz richtig oben. Aber 25 später gab es keine Sowjetunion mehr. Gut, es gibt jetzt Russland, aber Weltreiche kommen und gehen. Aber unser Gott bleibt. Und dann sagt er noch, dass einmal seht die Natur an, seht die Völker an. Und dann sagt er, seht die Götter an. Was sagt er hier? Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und alle Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker vor ihm sind wie nichts. Mit wem sie und gelten ihm nichtig? Ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was ist ein Abbild? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Jesaja ist ja ein Meister in der Ironie. Er hat ja zum Teil beißende Ironie. Wer mal das im Langformat lesen will, also lese Kapitel 44. Oder, Augenblick mal, ich muss checken. Nein, Kapitel 44. Hier ist die Kurzform. Er sagt, ein Meister gießt ein Bild. Der Goldschmied nimmt's und vergoldet's und macht silberne Ketten daran, dass es schön aussieht. Ja? Wer aber zu arm ist für solch eine Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault und sucht einen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. In der längeren Version, da im Kapitel 44, da heißt es noch, wie das alles gemacht wird. Und da sagt er, denk doch dran, du machst ein Standbild aus Holz. Du nimmst die Hälfte vom Holz und kochst dein Essen daraus und die andere Hälfte nimmst du und machst dein Bild raus und fällst vor ihm nieder. Macht das Sinn? Gut, wir sagen, Götzendienst ist nicht mehr bei uns angesagt, das haben wir überlebt. Oh, ihr lieben Leute, das ist nicht so schnell abzuhaken. Und immer wieder heißt es, ja, sie machen sich ein Bild und nageln es fest, damit es nicht wackelt, damit es nicht umfällt. Die Götzen, die wir uns machen, sind zwar nicht Statuen, vor denen wir niederfallen und sie anbeten, aber es sind Götzen, von denen wir meinen, dass sie uns Sicherheit geben, dass sie uns Sinn fürs Leben geben, dass sie Dinge, die wir tun, die Dinge, die wir erarbeiten, ist es das, was uns Leben gibt wirklich. Jemand hat einmal das Wort Götze sehr gut definiert. Es sagt, ein Götze ist all das, all das kann ein Götze sein, von dem wir erwarten, dass es uns etwas gibt, was nur Gott geben kann. Wir wollen, jeder hat ein Bedürfnis, seelische Bedürfnisse, innere Bedürfnisse, äußere Bedürfnisse. Und uns wird vorgegaukelt, ja, wenn du das noch hast und wenn du noch die Versicherung dazu hast und wenn du schön bist und jung bleibst, nicht wahr? Davon lebt die ganze Kosmetikindustrie. Dann hast du Sinn, Ziel und Zweck für dein Leben. Das sind, möchte ich sagen hier, das sind Götzen, die sehr leicht wackeln können. Oh, unsere Sicherheit, natürlich. Das ist im stetigen Wirtschaftswachstum. Jedes Jahr muss mehr produziert werden. Aber wir haben es ja noch erlebt und in Erinnerung an vor 10 Jahren der große Börsenkrach oder in den USA damals und dann über die ganze Welt hat sich es ja hingezogen. Wir haben Leute kennengelernt, die wirklich über Nacht 2/3 von dem, was sie hatten, verloren haben. Das sind alles Götzen, die sehr, sehr schnell wackeln. Wo ist unsere Sicherheit? Ich denke immer an das schöne Bild, auch kommt, glaube ich, aus 1. Samuel 4 oder 5 ist das, wo die Israeliten in den Krieg ziehen und weil sie sicher sein wollen, dass sie den Krieg gewinnen, nehmen sie die Bundeslade mit. Ja? Erinnert euch dran, nehmen die Bundeslade mit, stellen sie vor das Heer, die Philister kommen, schlagen die Israeliten und nehmen die Bundeslade mit. Was geschieht? Jetzt haben wir ja das Geheimnis, beziehungsweise das, worauf die Israeliten vertrauen, und setzen die Bundeslade in den Tempel vor ihrem Gott Dagon und sagen, jetzt haben wir sie ja eingefangen. Leider am nächsten Morgen liegt Dagon umgefallen vor der Bundeslade. Naja, das war wohl nicht richtig, also aufgestellt, festgemacht, damit er nicht wackelt, das sage ich dazu, damit er nicht wackelt, festgemacht. Was passiert am nächsten Tag? Jetzt liegt er um, hat keinen Kopf mehr und seine Arme sind weg. Gut, ich will das jetzt nicht weiter ausbauen. Aber sind wir nicht auch so ähnlich, dass wir uns Sicherheiten oder Garantien suchen bei dem, was uns gar keine Garantien gibt? Und dann stellt er hier eine ganze Reihe Fragen, immer wieder. Wisst ihr denn nicht, das ist Vers 21, hört ihr denn nicht? Ist es euch denn nicht von Anfang an verkündet? Habt ihr es nicht gelernt von Anfang an der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Ich sage manchmal, nicht wahr, er thront über der Erde, merkt euch das, ihr Heuschrecken. Also ich zähle mich dazu. Wir sind wie Heuschrecken, die verschreckt hin und her hüpfen und hier was suchen und da was suchen, was uns eben nicht geben kann, was wir wirklich brauchen. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in die Erde, da lässt er den Wind unter sie wehen, und dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Ist ja auch das Bild, was im ersten Psalm immer wieder gebraucht wird. Die einen sind gepflanzt wie Bäume an Wasserbächen, und die anderen sind wie Spreu, die der Wind hin und her weht. Und das sind die, die entweder sich auf Gott und auf seine Gebote, auf sein Gesetz vertrauen, oder eben die ihren eigenen Weg suchen, die Gottlosen. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, denn dem ich gleich sei, spricht der Herr. Und dann kommt eine Aussage, und da gehe ich etwas ganz, ich will das nur zum Schluss noch erwähnen, dann sagt er hier, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Eine Frage, weiß jemand, wo im Neuen Testament dieses Wort steht? Hebt eure Augen auf und seht. Jesus sagt, an einer Stelle sagt er, erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Das ist ein Wort, was gesagt ist in dem Zusammenhang, wo Jesus durch Samarien zieht und zu der Samariterin spricht, und dann anschließend kommen seine Jünger, weil er nichts zu essen hat, und die haben ihm Essen gebracht und so weiter. Und da kommt dieser Diskurs zwischen Jesus und den Jüngern. Da sagt er, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Meine Speise ist, dass ich hier den Willen Gottes tue. Das ist meine Speise. Das ist wichtiger als alles andere. Und ihr sagt, es sind noch 3 Monate oder 4 Monate bis zur Ernte. Dann sagt er, hebt eure Augen auf und seht, die Felder sind weiß zur Ernte. Ich habe das mal gesagt, ist vielleicht ein ganz deutlicher Hinweis auch hier, dass Gott immer wieder will. Wir müssen manchmal wegsehen lernen, nicht wegsehen von Nöten, nein, aber wegsehen von dem, was uns so gefangen nimmt. Das ist gut, dass man, und da muss ich sagen, da kann ich kenne ja die Nazarener Gemeinde schon von USA her, und ich weiß, dass damals gesagt wurde, also die Gemeinde, die in USA, wenn man sie alle vergleicht, Baptisten, Methodisten und viele andere, die auch da waren, und Mennoniten und so weiter, dass die Nazarener diejenige Gemeinde waren, und ich hoffe, dass es immer noch sind, die das größte Opfer für Mission bringen, den größten Anteil, ich weiß nicht, wie viel Prozent es waren, aber die wirklich das ernst genommen haben, dass das Evangelium eben nicht nur vor Ort, sondern eben weltweit verkündet werden muss und dafür auch ein Opfer bringen, Einsatz bringen dafür. Ja. Hebt eure Augen auf. Und hier schreibt er ja auch, ich meine, hier verschiedene Worte, das Feld ist weiß, hat Jesus gesagt. Er spricht hier von Völkern, von Inseln, vom Erdkreis, von den Enden der Welt. Dass sich auch immer wieder Menschen berufen lassen, und auch in Gemeinden immer wieder dieses Bild, das Bild der weltweiten Arbeit immer wieder aufrechterhalten wird. Wir freuen uns, dass das hier in der Gemeinde geschieht, und wir wollen euch nur ermutigen, dass ihr es auch weiter tut. Meine Zeit ist ziemlich überzogen. Danke. Ich habe es festgestellt, also nur noch einen letzten Vers und den letzten Verse hier, die darf ich nicht auslassen. Augenblick mal, ja. Und dann sagt er nochmal zum Schluss hier, weißt du nicht, das ist Vers 28, weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, dieser Gott wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist unausforschlich. Und dann die wunderbaren Verse, er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Ich denke, den Frauen geht es wahrscheinlich nicht anders, aber die sind hier mit eingeschlossen in der Aussage. Menschen werden müde und matt, könnte man sagen. Und die Jugend kann auch straucheln und fallen. Aber, sagt er, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das sind die wunderbaren Aussagen. Ich hoffe, dass ihr nicht sagt, okay, das war jetzt Jesaja 40, aber dass ihr, wenn ihr morgen vielleicht etwas Zeit habt, nehmt euch noch mal dieses Kapitel vor. Es hat derartig einen Reichtum an Aussagen drin. Und ich bin sicher, dass es noch manchen dann auch zusätzlich zum Segen sein wird, wenn ihr es noch mal betend auch durchlest. Soll ich jetzt beten gleich? Oder? Nein, sorry.
Eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Lied.